Also bei mir ist definitiv, was so richtig, richtig toll ist, ist, dass ich mit der sozialpädagogischen Kompetenz in die Schule komme und mit Lehrern zusammenarbeiten, die originär ja eigentlich ganz anders ausgebildet sind. Und ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und wir arbeiten wirklich richtig gut zusammen. Und es ist einfach ganz spannend, die unterschiedlichen Sichtweisen, also einmal diese Lehrersicht, die natürlich sehr leistungsorientiert ist. Und dann komme ich schaue aber doch auf andere Dinge, die die Kinder betreffen. Und das ist toll, wenn sich das so nahtlos verquickt miteinander. Das sind die total tollen Momente.
Sozial im Tal. Der Jobtalk zur Fachkräfteoffensive der Netzwerkkoordination Kommunale Präventionsketten. Heute zum Thema sozialpädagogische Arbeit an der Schule. Und hier ist eure Gastgeberin, Jessica Geißler.
Ja, ein herzliches Willkommen von mir zu unserer neuen Episode der Kommunalen Präventionsketten der Stadt Wuppertal, zu unserem neuen Podcast, in dem wir Handlungsfelder aus Sozial- und Erziehungsberufen ein bisschen näher bringen wollen. Und ich freue mich, dass hier in meinem Büro in der Alexanderstraße vis-à-vis zum Islandufer und der Schwebebahn, die man das ein oder andere Mal bestimmt auch heute wieder hören kann, dass meine beiden Gäste da sind und freue mich, begrüßen zu dürfen Nadine Polenz, sozialpädagogische Fachkraft in Schuleingangsphase.
Mhm. Hallo.
Wo genau?
Sehr schön, ich bin an der Grundschule am Mirkerbach. Hallo,
am Jessica. Mirkerbach, genau. Ich würde gerade sagen, da hören wir gleich noch ganz viel mehr dazu. Mhm. Und Stefanie Witte vom Träger Alpha e.V., Schulsozialarbeiterin an der Christian-Morgenstern-Schule.
Genau.
Hallo, genau, da habe ich sie jetzt vorweggenommen. Ja, herzlichen Dank, schön, dass ihr da seid. Nadine, wir beide starten jetzt hier, Kaltstart mit einem kleinen Steckbrief. Also sag doch noch mal einmal, wer du bist, wo du tätig bist und dann fangen wir an.
Ja, das kann ich gerne tun. Mein Name ist Nadine Polenz und ich arbeite hier im schönen Wuppertal an der Grundschule am Mirkerbach.
Sehr gut. Ja. Und kommst du aus Wuppertal? Magst du kurz was sagen zu deiner Herkunft und deinem Wohnort?
Ja, das kann ich gerne erzählen. Ich komme aus Mettmann. Ich habe immer eine klitzekleine Anfahrt bis nach Wuppertal und gebürtig komme ich aus Essen. Ich bin also eine richtige Ruhrpott-Pflanze, genau. Ja. Und da rutscht mir schon mal auch das eine oder andere dat und was raus. Ich hoffe, das verzeihst du mir einfach heute.
Definitiv, definitiv. Ja. Auch im Bergischen sprechen wir ja mitunter originell. Damit können wir gut umgehen. Deine Berufsbezeichnung genau?
Ja, wie lautet die? Ich bin Sozialpädagogin in der Schuleingangsphase. Wir werden landläufig SOFAs genannt, also die Abkürzung für sozialpädagogische Fachangestellte in der Schuleingangsphase. Es gibt mittlerweile aber Menschen unter uns, die sagen, naja, also das mit dem Sofa, das klingt so ein bisschen genau nach Ruhe. Und die sind da nicht so ganz mit einverstanden. Und dann kürzen wir das gerne ab mit SOZPET/SEP für Schuleingangsphase. Es mag aber jedem belieben, wie auch immer er genannt werden mag. Wir wissen ja, wer wir sind und von daher ist das total in Ordnung. Entweder Sofa oder eben SOZPET/SEP. Ich bin mit allem einverstanden.
Sehr gut. Mhm. Da hast du jetzt gerade schon ein bisschen was Kurioses rausgehauen, dass man euch gerne auch als sogenannte Sofas betitelt und der eine oder andere sich damit nicht so richtig gut identifizieren kann. Gibt es sonst noch was Kurioses zu deiner Person? Gibt es, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht erkennen, ob du irgendwelche spektakulären Tätowierungen hast oder gibt es was Besonderes, wo du sagst, das ist schon...
Nein, ich bin ganz normal.
Das ist ganz normal. Eine Person an der Schule, die ganz normal ist.
Ja, ich bin, nicht kurios. Ich bin mitunter schon mal originell und ich bin auch schon mal irgendwie wie so ein Clown. Ich bin sehr lustig und sehr flexibel und sehr spontan und... Ja, grundsätzlich bin ich ein sehr positiv gestimmter Mensch, obwohl ich im Schulalltag arbeite. Und
Das sind bestimmt Eigenschaften, die du gut nutzen kannst im Kontext Schule, wo doch alles auch mitunter zu Recht sagt. Die Bedingungen sind ja besonders, auf jeden Fall besonders herausfordernd aktuell für viele Systeme, unter anderem auch für Schule. Und deine Lieblingsmusik?
Ich habe noch 3 private Kinder zu Hause, die auch altersmäßig sehr gemischt sind. Dementsprechend bekomme ich mitunter relativ gut mit, was so angesagt ist. Aber wenn es so richtig um meine Musik geht, dann ich bin ein schwerer David Bowie-Fan.
Ah, oh. Ja. Dann bin ich alle verliebt.
Sehr.
Verständlich. Und deine beste Eigenschaft, jetzt habe ich schon gehört, ganz viele Eigenschaften, die du an der Schule auch gut gebrauchen kannst. Bist auf jeden Fall sehr spontan, denn du bist relativ spontan hier eingesprungen, das darf ich an der Stelle doch verraten.
Ja.
Und flexibel, hast du auch gerade schon gesagt. Mhm. Eigentlich hast du schon eine Menge gute Eigenschaften genannt.
Mhm. Ja, ich habe immer sehr viele Ideen. Das ist natürlich prima, aber das kann für den einen oder anderen auch schon mal ein bisschen zu viel sein. Die Kinder finden es super, aber für andere Mitmenschen ist das manchmal zu viel. Aber grundsätzlich komme ich gut mit meinen Ideen zurecht und ich kann sie auch wieder zurücknehmen. Ah. Also ich bin da lernfähig.
Das ist an so einem Ort wie Schule wahrscheinlich auch ganz gut.
Definitiv.
Was magst du denn nicht an dir? Gibt es etwas, wo du sagst, ach, das finde ich jetzt hier die Wunschfee wünschen lassen könnte?
Ja, also die Wunschfee könnte mich gerade auch im Setting Schule mitunter, wenn man an hierarchische Strukturen in der Schule denkt, ein bisschen geduldiger machen.
Das kann ich mir vorstellen, dass das bestimmt besonders herausfordernd
Absolut,
ist.
Absolut, ja.
Okay. So, damit haben alle, die da draußen und schon zugehört haben, meine erste Interviewpartnerin oder die Person, die hier an diesem Gespräch teilnimmt, nämlich Nadine, schon kennengelernt. Jetzt freue ich mich und werfe den Blick zu Stefanie Witte. Hallo.
Hallo, gerne
und
Steffi.
Würde gerne, Steffi, auch mit dir mit diesem kurzen Steckbrief beginnen.
Gerne.
Und würde dich gerne fragen, wie alt bist du, wo kommst du her, wo wohnst du?
Ja, gerne. Also ich bin 48 Jahre alt und wohne in Wuppertal und bin hier geboren und war kurzzeitig mal in der Nähe vom Ruhrgebiet, aber bin wieder zurückgekommen und liebe die Stadt.
Liebst die Stadt, bist Lokalpatriotin.
Ja.
Schon. Und deine Berufsbezeichnung genau?
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin.
Und gibt es über dich etwas Kurioses zu berichten? Hast du irgendwas, wo du sagst, ach, das ist wirklich besonders oder das finden andere besonders erwähnenswert, wenn es um meine Person geht?
Oh, nicht so einfach. Ich bin so ein bisschen so ein Jeck durch und durch.
Ah,
vielleicht ist das ein bisschen kurios. Ja, ich feiere sehr gerne Karneval und liebe die bunte Zeit und liebe auch die bunte Zeit im Jahr. Ich feiere gerne. Bin gerne mit Menschen zusammen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Schön, dass du mir spontane, flexible und humorvolle und jecke Gesprächspartnerin gegenüber, das kommt mir sehr zu Pass. Wenn du dann sagst, du feierst gern und bist gern jeck, wie sieht's denn aus mit der kölschen Karnevalsmusik?
Ist deine
Lieblingsmusik, oder?
Naja, Lieblingsmusik würde ich jetzt nicht sagen. In der Zeit liebe ich sie sehr und bin auch, glaube ich, sehr textsicher. Aber ansonsten bin ich da nicht so gebunden. Also ich fand die Frage immer schon schwierig für mich und weil ich mich nie so festlegen konnte. Ich bin da sehr stimmungsabhängig, menschenabhängig, orteabhängig und kann mich da so auf Sachen einstellen. Und
gut einfühlen.
Genau.
Einfügen.
Einfügen, kann da mitmachen und deshalb kann ich da gar nicht genau sagen, was da meine Lieblingsmusik ist.
Ja, aber auch das ist natürlich, sich einfühlen zu können und einzustimmen und vielleicht mitzuschwingen, ja auch eine Eigenschaft, die dir in deinem Kontext Schulsozialarbeit ganz gelegen kommt, oder?
Das stimmt. Ich glaube schon, dass ich sehr offen in viele Gespräche reingehen kann, ohne vorher mir Gedanken zu machen oder schon irgendwelche irgendwie Sachen im Kopf zu haben. Ich gehe da ganz wertfrei rein. Das ist
eine Eigenschaft.
Ich glaube, eine gute Eigenschaft für die Arbeit auch.
Ja, Nadine nickt mit dem Kopf und kann da Ich kann da gut zustimmen. Damit hast du ja deine guten Eigenschaften schon benannt. Gibt es denn etwas, was dir nicht so gefällt? Also Nadine hat ja, ne, du hast gerade gesagt, gerade so im Kontext Schule sind Hierarchien und Geduld ja immer ein großes Thema. Hast du da was, wo du sagst, das fällt mir, das sind Dinge, die mir eher schwerfallen oder das ist etwas, was mir nicht so leicht fällt?
Ach, mir fällt da so ein bisschen mein Zeitmanagement vielleicht ein. Also ich glaube, ich nehme immer zu viel vor und kriege das oft nicht so umgesetzt, weil ich mir denke, das schaffe ich noch, das mache ich noch und das noch. Und ja, da fällt manchmal was hinten runter und das wäre vielleicht was.
Ja, dabei ist es ja wahrscheinlich gerade auch in Schule sehr wichtig, ne? Weil mit Schule verbinde ich ja immer Lehrpläne und, naja, wie heißt das, wo man dann die Fächer draufstehen? Stundenpläne, an die man sich halten und an die man sich richten muss.
Ja, aber ich bin ja keine Lehrerin und habe ja doch meinen eigenen Arbeitsbereich und der sieht ja doch ein bisschen anders aus.
Ja, genau. Das ist eine schöne Überleitung zu meiner Frage nach euren Aufgabengebieten. Also ich habe ja gerade schon ein bisschen, wir sind eingestiegen damit, dass es ja an Schule verschiedene Arbeiten gibt, die SozialpädagogInnen oder SozialarbeiterInnen durchführen können. Ihr habt beide schon berichtet, dass ihr SozialpädagogInnen seid. Also beide, könnt ihr gleich vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie euer Werdegang so ist. Und deshalb würde ich jetzt gerne auf eure Aufgabengebiete kurz gucken und würde euch auch bitten, wenn ihr untereinander Fragen habt, also weil, was weiß ich, Steffi gerade sagt, oh, das, was die Nadine erzählt, da wollte ich doch schon immer mal eine Nachfrage zu stellen, dann das auch wirklich zu tun. Also, dass wir im Idealfall hier so ein gemeinsames Gespräch führen. Zum Aufgabengebiet. Steffi, was genau macht man denn als Schulsozialarbeiterin oder als Schulsozialarbeiter?
Das ist gar nicht so einfach und in einem Satz zu beantworten, weil das so ein großes, weites Feld ist eigentlich. Und es ist so, dass ich viele Gespräche führe, viele Einzelgespräche, viel Elternarbeit mache, Gruppenangebote.
Ja, also das heißt, du berätst einzelne Kinder.
Ich berate Kinder, Eltern.
Die kommen zu dir.
Genau, ich habe mein Büro an der Schule und die Kinder wissen das im besten Fall. Und das heißt, ich muss mich gut bekannt machen in der Schule. Die Lehrer kennen mich. Die Lehrer schicken auch Kinder zu mir oder besprechen mit mir schon Sachen, wenn es Kindern, wenn irgendwas auffällig ist oder es ihnen nicht gut geht. Und Eltern rufen mich an und so kommen die ersten Kontakte zustande.
Okay.
Und dann gucke ich, wie ich weiterhelfen kann.
Das heißt ja, dass du ein relativ umfangreiches Feld von Menschen hast, die du, mit denen du arbeitest oder die du versorgst oder berätst, richtig? Also du hast jetzt SchülerInnen schon gesagt, aber auch Eltern.
Genau.
Aber auch Lehrer, ne?
Ganz genau. Ja. Auch Lehrer kommen, um mich zu bitten, ob ich unterstützen kann. In manchen Fragen, aber auch manchmal berate ich die Lehrer selber, wenn die zu manchen Themen Fragen haben. Mhm. Ich vermittle zu Beratungsstellen, Psychologen, das, was so gebraucht wird, Sportvereinen.
Also wenn du selber das Gefühl hast, okay, da komme ich jetzt mit meiner Expertise oder das reicht nicht aus, dann bindest du woanders an?
Genau, das ist eigentlich auch ein großer Arbeitsbereich, dass ich gucke, wo kann ich die anbieten. Also ich habe eine halbe Stelle an der Schule, 19,5 Stunden und das ist dann schon, da hat man nicht ganz so viel Kapazitäten. Ist das dann immer gut, wenn man dann guckt, in welchem Bereich sind Leute, die sowieso auch arbeiten und die Themen auch noch viel besser kennen, als ich die kenne. Und ich bin keine Psychologin, sondern Diplom-Sozialpädagogin. Und das ist schon ein Unterschied. Also ich kann mit den Jugendlichen und den Kindern ins Gespräch gehen, aber manchmal merke ich, dass das nicht reicht und da einfach nochmal jemand anders ran muss.
Und das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, du bist in der Schule, du hast da ein Büro oder einen Raum. Bist du denn bei der Schule beschäftigt oder wer ist dein Chef und deine Chefin?
Nein, ich bin beim Alpha e.V. angestellt. Mhm. Das hattest du, glaube ich, eben schon mal erwähnt. Das ist ein freier Träger hier in Wuppertal. Und genau, das ist, da gibt es einen Rahmenvertrag mit der Stadt und der Schule und dem Träger. Und da wird festgehalten, was so meine Tätigkeit ist.
Okay, ja. Okay, das heißt, es gibt verschiedene Handlungsfelder, pädagogische oder sozialpädagogische Handlungsfelder an Schule, und es gibt verschiedene Formen auch nochmal von Schulsozialarbeit. Es gibt die beim Träger, das ist das, was Alpha e.V. und viele andere Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe machen. Mhm. Es gibt ja aber auch Landesstellen, ne? Dann ist man Landesbediensteter. Okay, das gibt es in Schulsozialarbeit. Nadine, ja. Und das, also Steffi hat ja jetzt gerade gesagt, sie berät SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, sie macht sich da bekannt. Erzähl doch mal, was ist dein Aufgabengebiet an deiner Schule? Also an welcher Schule bist du nochmal? Du hattest es ja vorhin selber gesagt, am Mirka Bach. Mhm, vielleicht genau. Kannst du noch zwei Sätze zu deiner Schule sagen und einmal, wie dein Aufgabengebiet ist.
Mhm. Sehr gerne. Also die Grundschule am Mirka Bach ist eine sogenannte Grundschule. Es gibt ja noch, muss man sagen, die Unterscheidung zwischen einer Regelschule und einer Schule des gemeinsamen Lernens. Mhm. Und ich bin an einer Regelschule. Und meine Aufgaben dort sind ganz anders als Steffis Aufgaben, obwohl wir ja im Grunde dasselbe Studium haben. Ja. Es ist so, dass Sozialpädagogen in der Schuleingangsphase, so wie die Dienstbezeichnung das auch schon sagt, für Kinder in der ersten und zweiten Klasse zuständig sind und dort insbesondere für die Förderung der Kinder und für die Ermittlung von Lernausgangslagen, also Diagnostik. Das kann passieren in Einzelförderung, in Gruppenförderung. Man nennt das entweder in Kleingruppen, das habe ich gerade schon gesagt. Entweder geht man auch in die Klassen oder man holt die Kinder auch raus. Das kommt immer darauf an, ob man einen eigenen Klassenraum hat. Ich habe einen, glücklicherweise. Ich habe einen eigenen Raum. Okay. Ja, genau. Wo ich auch wirklich Kleingruppenarbeit sehr gut machen kann, weil da auch mein ganzes Material ist und alles, was ich so brauche.
Du musst es nicht hin und her schleppen.
Nee, überhaupt nicht. Das müssen aber viele Kollegen, weil die Schulen räumlich gar nicht die Kapazitäten haben, dass da irgendwie noch ein Raum geschaffen wird. Also sehr viele meiner sozialpädagogischen Kollegen in der Schuleingangsphase haben im Grunde immer einen kleinen Rucksack dabei, wenn sie wissen, das und das in der und der Klasse bin ich heute oder das und das Kind habe ich heute im Förderunterricht, dann müssen die das Material parat haben. Da kann ich einfach auch spontaner reagieren, weil ich meine Materialien vor Ort direkt habe.
Das ist natürlich echt
luxuriös. Genau, ne? Absolut. Das ist wirklich toll und eine meiner Hauptaufgaben erstreckt sich auch auf die auf alle Bereiche, die so mit der Einschulung zu tun haben. Also wir sind ja jetzt hier im September und nächste Woche sind schon wieder die Anmeldungen für die neuen Erstklässler.
Zeit fast.
Und genau, das mache ich, die Schuleingangsdiagnostik, zusammen mit meiner Schulleiterin. Und da ist eben so der erste Anknüpfungspunkt an die Familien, die zu uns kommen werden. Im Weiteren gehe ich dann auch in die Kindergärten, die Kinder zurzeit besuche.
Ah, okay.
Und unterhalte mich dann dort mit Einwilligung der Eltern selbstverständlich. Mit den Erzieherinnen, weil, weißt du, es ist so, ich sehe die Kinder ungefähr eine Viertelstunde und soll dann da eine Diagnostik erstellen, ja, die auch sehr weitreichend ist irgendwie. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, das finde ich eigentlich zu wenig, um die Kinder kennenzulernen. Und wir haben einfach tolle Fachleute in den Kitas sitzen, die Erzieherinnen, und die haben die Kinder jeden Tag und die können mir sicherlich viel mehr erzählen. Und das ist dann so, dass die Erzieherinnen da auch wirklich froh sind. Ihre Erfahrungen mit mir oder auch andere sozialpädagogische Kolleginnen machen das auch zu teilen. Mhm. Und wir finden dann sehr oft einen richtig guten Weg für die Kinder, weil das ein oder andere Kind braucht vielleicht eine längere Phase, bis es sich von den Eltern ablösen kann. Mhm. Wenn ich solche Dinge schon weiß, dann kann ich die ersten Tage in der Schule auch dementsprechend entsprechend gestalten. Mhm, ja? Oder wenn ich sehr unruhige Kinder habe und das durch die Erzieherin auch schon weiß, dann kann ich die einfach fragen, was machst du denn da? Was hat sich bewährt? Mhm. Und das sind Dinge, wo die Zusammenarbeit mit den Kitas wirklich sehr wichtig ist. Mhm. Und auch
viel Wertschätzung wahrscheinlich spürbar ist für die ErzieherInnen, die ja dann auch manchmal auch wirklich viele Jahre mit den Kindern schon verbracht haben, ne? Je nachdem,
Absolut. Wann
das Kind in die Kita gekommen ist, ist es ja einige Jahre da, und wenn die Erzieherin, der Erzieher nicht wechselt, dann haben die einfach eine lange Zeit miteinander verlebt und können ja auch so eine andere Entwicklung euch zeichnen, ne?
Absolut. Und generell ist es auch für die Kinder total toll, wenn ich dann da in der Kita auftauche, weil die sehen mich dann und die wissen genau. Und das ist so diese ganze Transition zwischen Kindergarten und Grundschule, die muss gar nicht hart passieren, sondern man kann die sanft und einfach viel schöner gestalten, wenn man sich da besser vernetzt. Ja. Ne? Und das machen wir hier in Wuppertal im Quartier. Wir sind ja von den Schulen in Quartiere eingeteilt und die Kitas, mit denen ich zusammenarbeite, da ist wirklich ein großer Zusammenhalt und auch eine große Nähe entstanden. Und das ist eine super, super tolle Arbeit. Und das macht an der Stelle wirklich viel Freude, die Kinder und auch die Eltern letztlich in die Schule zu begleiten. Mhm. Und da gehört natürlich dann auch die erste Zeit zu. Wir sind ja jetzt nach den Sommerferien seit 4 Wochen wieder in der Schule. Mhm. Und jetzt so langsam finden die Kinder sich ein in ihren Schulalltag. Und diese erste Zeit ist immer sehr intensiv. Und da bin ich auch immer sehr eng an der Seite der Erstklässler. Ne? Ich stehe also wirklich morgens auch am Tor, nehme die Kinder in Empfang, gucke, dass die gut in ihrer Klasse landen. Und das ist wirklich toll. Ja. Aber es hat jetzt auch schon angefangen, dass ich mit Kindern einfach wirklich auch schon Förderung starte, also kleine Förderbänder, weil sich gerade auch im basalen Bereich einfach zeigt, dass manche Kinder nicht so viel mitbringen, wie die Schule es eigentlich erfordert. Mhm. Nehmen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel, das Schneiden. Mhm. Wenn das einfach zu kurz gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, ich will das überhaupt nicht werten, dann gehört das auch zu meinen Aufgaben an der Stelle, mit den Kindern wirklich Schneiden zu üben. Mhm. Ne? Und das sind so die basalsten Dinge, wo einfach auch die Stifthaltung dazu gehört. Oder wie hefte ich was ab? Oder wie sortiere ich was? Ne? Auch schon.
Das heißt ja, deine Tätigkeit ist eher so die Vermittlung von wirklich basalen Skills oder auch, wenn mal das Basale abgesehen, da wirklich ein Förderbedarf besteht, nochmal was nachzuarbeiten, dann das zu tun. Steffi, während deine Aufgabe, hast du auch solche Aufgaben, wenn es so um Vermittlung von, Skills geht?
Nee, ist wirklich spannend. Das ist eigentlich eine ganz, ganz andere Arbeit.
Ja.
Also vielleicht noch mal zur Erklärung, die Christian-Morgenstern-Schule ist eine Förder-Waldorf-Schule, wo die Waldorfpädagogik natürlich auch gelebt wird. Und da sind schon viele dieser Skills, glaube ich, in dieser Pädagogik irgendwie auch verankert. Mhm. Und das wird in dem normalen Lehrplan ist das eingearbeitet. Mhm. Ne? Also da wird es vermittelt. Deshalb habe ich damit überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Zu mir kommen wirklich dann nur Anfragen, wenn es Kindern nicht gut geht, wenn es Streit gibt.
Eher so soziale Belange oder psychosoziale Belastung oder Probleme von Familien und SchülerInnen.
Genau. Oft kommt es dann doch, ne, dass das von zu Hause was mitgebracht wird. Aber es gibt auch die kleinen Streitereien natürlich innerhalb der Klasse oder der KlassenkameradInnen oder so. Ja, okay. Aber da ist es wirklich ein großer Unterschied.
Ganz
anders, ja.
Weil also auch wenn das jetzt, also natürlich bist du auch nochmal an einer besonderen Schule, weil natürlich das Setting Förderschule ein besonderes ist und auch Waldorf natürlich ein besonderes ist. Aber ich verrate an dieser Stelle nicht zu viel, dass trotzdem die Tätigkeiten, die du machst, natürlich andere sind als Schulsozialarbeit. Das ist ja wirklich so. Wir haben jetzt gerade bei Steffi gehört, Steffis Chef oder Chefin ist quasi der Leiter des Fachbereichs des Trägers. Also Steffi, ne, du bist bei Alpha e.V. beschäftigt, das sind Träger der Freien Kinder- und Jugendhilfe. Wer ist denn deine Chefin oder dein Chef? Wer darf dich denn schimpfen?
Also schimpfen darf mich die Schulleiterin. Die ist okay. Selbstverständlich weisungsbefugt.
Ah, okay. Das heißt, sie hat die Dienst- und Fachaufsicht?
Ja, na klar. Ja. Mhm. Weil ich bin auch, so wie ein angestellter Lehrer, beschäftigt. Ich bin im Landesdienst.
Im Landesdienst bist du tätig. Genau. Ja. Mhm. Auch das unterscheidet
ja,
euch.
Ja, das ist ein großer Unterschied an der Stelle. Genau. Und ich bin auch nicht befristet oder dergleichen, sondern 2018 hat NRW beschlossen, dass es eine gute Idee ist, im Grunde Sozialpädagogen in die Schuleingangsphase reinzuholen, um eben genau solche basalen Förderungen an der Stelle anzubieten. Und da sind die Stellen tatsächlich extra geschaffen worden damals im Landesdienst. Ja.
Wenn ich jetzt ein junger oder auch ein älterer Mensch bin, der öfter diesen Podcast hört und jetzt sagt, also Kindergarten, das hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber das mit der Schule, das klingt spannend. Mhm. Wie werde ich denn wie du, Nadine, sozialpädagogische Fachkraft in
Schuleingangsphase? Ja, also grundsätzlich sollte man dafür ein Sozialpädagogikstudium haben oder ein Hochschulstudium mit einer pädagogischen Ausrichtung. Genauer definiert ist das im Gesetzestext tatsächlich nicht. Ich bin von Haus aus, also ich habe nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich bin Erzieherin im ersten Beruf und habe dann anschließend Sozialpädagogik studiert. Und ich habe auch tatsächlich erst im Bereich Kita gearbeitet, dann nachher an einer Berufsschule und habe Erzieherinnen ausgebildet. Und bin dann an der Schule gelandet, weil ich primär auch wieder mit Kindern arbeiten wollte. Zudem habe ich mich schon auch immer mit Schule Kontexten beschäftigt. Ich habe ein Montessori-Diplom gemacht und konnte das natürlich dann auch jetzt oder kann das immer wieder gut auch in der Schuleingangsphase einsetzen, weil das ja ein sehr materialbasierter Zugang ist. Mhm. Und ich habe die ganzen Materialien in der Schule und das ist immer ein ganz guter Zugang. Aber so war im Grunde mein Weg.
So war dein
du,
Weg.
Ja, also du brauchst ein Studium.
Soziale Arbeit studiert.
Genau.
Und bist dann erst woanders gewesen, bis dann an die Schule.
Genau, als es 2018 losging, da habe ich mich dann auch beworben, weil ich einfach auch wieder an eine Schule wollte und auch mit Kindern arbeiten wollte. Das war schon sehr gezielt.
Okay.
Genau.
Und jetzt haben wir ja im Prinzip schon, oder ihr habt das vorhin schon gesagt, ihr seid beide Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin. Das Studium nennt sich ja Sozialpädagogik, Schrägstrich, Sozial- oder eigentlich heißt es Sozial- und Kulturwissenschaften an vielen Hochschulen und man wird dann Sozialpädagoge, Schrägstrich, Sozialarbeiterin. Steffi, wo hast du denn studiert?
Ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe mein Diplom noch gemacht. Ja. Ich habe in Dortmund studiert.
Ja.
An der FH. Und Diplom-Sozialpädagogin ist dann mein Abschluss.
Genau, und kann man hier in der Region eben in Düsseldorf und Dortmund und Bochum studieren. Ja,
genau.
Okay. So, und dann habt ihr also beide studiert und dann bist du auch, wann bist du an deine Schule gekommen, Steffi?
Ich bin jetzt seit 9 Jahren an der Christian-Morgenstern-Schule und auch beim Alpha e.V. angestellt. Genau, ich habe vorher im Bereich stationäre Jugendhilfe gearbeitet und in der sozialpädagogischen Familienhilfe war ich auch tätig und ja, habe dann nochmal was anderes gesucht, habe mich aber noch, es ging dann los, weil mein Sohn geboren ist und Schulsozialarbeit einfach auch perfekt für Familie ist.
Von den Arbeitszeiten.
Von den Arbeitszeiten und von den Ferienzeiten her.
Ja, klar.
Weil es so ist, dass wir nur in den Ferien Urlaub nehmen dürfen. Und natürlich gibt es mal einzelne Tage, aber halt nicht längere Zeit am Stück. Und das passt zum Familienleben mit Kindern sehr gut.
Sehr gut, das glaube ich. Das heißt, Nadine, du nickst. auch schon.
Ja, ich nicke, aber ich habe keine einzelnen Tage. Also da hat die Steffi tatsächlich nochmal andere Bedingungen. Also ich bin auch selbstverständlich daran gebunden, dass ich meine... Das heißt ja Urlaubs- und Erholungszeiten oder so. Ne? Mhm. Ja, also die, ich habe auch die Ferien und ich bin halt in der Unterrichtspflicht tatsächlich auch. Also von der Stelle her, die Steffi hatte eingangs ja auch gesagt, dass sie eine halbe Stelle hat. Das sind 19,5 Stunden bei dir. Mhm. Ich habe eine volle Stelle. Das sind 28 Unterrichtsstunden. Mhm. Und die restliche Zeit ist eben Vor- und Nachbereitung. Und wir arbeiten auf Basis, so wie Lehrer auch. Mhm. 41 Stunden sind da vorgegeben. Mhm. Und ja, das, ich kann nicht einfach eben mal so frei machen zwischendurch, sondern bin da tatsächlich an die Ferienzeiten gebunden.
Mhm. Aber kein Vorteil ohne Nachteil, kein Nachteil ohne Vorteil. Die ganzen Ferien, das sind ja mehr als 27 Urlaubstage.
Mhm, genau, und deshalb ist es auch keine Ferienzeit, sondern man nennt das unterrichtsfreie Zeit. Ja, und genau, es ist unterrichtsfreie Zeit. Und es ist auch so, es ist tatsächlich aber so, dass natürlich die letzte Ferienwoche in den 6 Wochen Sommerferien, die ist verpflichtend, dass wir da auch schon wieder anwesend sind. Mhm. Das ist so die Woche, wo wir auch in die Schule kommen, um schon Vorbereitungen zu treffen für die neuen Kinder oder auch für den Unterricht, der laufen wird. Wir haben da schon auch dann die ersten Sitzungen und ja, und viele meiner Kollegen und Kolleginnen arbeiten auch in den Ferien schon irgendwelche Programme oder wenn man Fortbildungen hat, ja, die müssen auch irgendwie nachgearbeitet werden. Das fällt oft in die Ferienzeiten, weil das unter der Woche oftmals auch wirklich ja, zeitmäßig, du hattest vorhin Zeitmanagement angesprochen, ganz schön reinhaut, ne, weil man sehr beschäftigt ist und dann zum Beispiel eine tolle Fortbildung gar nicht sich so richtig setzen kann für solche Zeiten. Also um das zu tun.
So genutzt.
Ja klar, dann nutzt man das an der Stelle.
Steffi, wie ist das bei euch? Also sind für dich Ferien auch Urlaubszeit oder?
Also es ist so, dass ich Urlaubstage habe und die Ferien sozusagen rausarbeite. Also so machen wir das alle. Und das ist mit einer halben Stelle gut möglich, dass man die Zeiten zusammenkriegt.
Klar,
bei einer vollen Stelle, die müssen da schon ein bisschen besser gucken oder mehr gucken, wie sie es hinbekommen. Aber es ist auch so, dass wir uns eigentlich, dass es freigestellt ist. Wir können auch in den Ferien arbeiten, indem wir Projekte vorbereiten oder auch Projekte durchführen. Eigentlich macht jeder bei uns ein Ferienprojekt, bieten wir an. Und das ist dann immer so ungefähr 3 Tage. Und wir haben das jetzt sogar in die letzten 4 Jahre mit Übernachtung gemacht. Da kommen dann schon einige Stunden auch zusammen.
Okay.
Ja, und so ist das eigentlich ganz schön, dass man das so rausarbeiten kann. Und ja, und dass ich da einfach auch Urlaub nehme. Das ist für mich nicht Ferien, das ist Urlaub, ne, den ich mache.
Ja.
Das ist der große Unterschied. Ne? Das ist dieser, also ein riesengroßer Vorteil, wenn man beim freien Träger ist, finde ich. Ne? Das ist... da habe ich eine Chefin und die ist weisungsbefugt und nicht die Schule. Ne? Das ist halt in anderen Bereichen auch sehr spannend und wichtig für uns, finde ich, dass ich zum Beispiel keine Vertretungsunterricht machen muss, keine Pausenaufsicht und auch keine Klassenfahrten begleiten muss.
Ja, das ist in Schulsozialarbeit eigentlich fest verankert, dass das alles nicht passieren soll. Ne?
Genau, aber wenn du dann auf einer Landesstelle bist, dann kann das gut sein, dass dich deine Chefin an der Schule dann sagt, wir haben keine Leute, du musst, geh bitte in den Unterricht. Ja. Das ist schade, weil die andere Arbeit dann nicht gemacht werden kann.
Ja, verstehe ich. Ja, es ist bei euch wahrscheinlich nicht so ein Thema, weil ihr seid ja eh in der Situation, dass ihr quasi in Gruppen so Mini-Unterricht macht und so.
Das stimmt, aber es ist auch explizit ausgeschlossen, dass wir Vertretungsunterricht übernehmen.
Ja, okay. Also das klingt ja erstmal für jemand, der sich vielleicht interessiert, nach ganz guten Bedingungen. Also ich finde, beides klingt natürlich attraktiv. Und ihr habt schon ein bisschen von eurem Handlungsfeld berichtet und jetzt auch schon von den Besonderheiten in Ferien. Ne? Also das hast du, das wird, also Nadine, du sagst, zur Nachbearbeitung benutzt und auch zur Vorbereitung. Und Steffi, bei euch ist das ähnlich, aber es gibt vielleicht auch ein bisschen Ferienprogramm, habe ich jetzt gehört. Ich möchte noch mal einen Schritt zurück in so eine typische Alltagssituation, weil es geht ja darum, Leuten, die vielleicht wenig Kontakt haben, in eure Arbeitsgebiete möglichst gut zu zeigen, was das so ist, was ihr da tut. Steffi, vielleicht kannst du mal so eine typische Alltagssituation in Schulsozialarbeit an deiner Schule schildern.
Ja, das kann ich tun. Also es ist, ich habe auch meine eigenen Räumlichkeiten in der Schule und das sind, ich habe da ein großes Glück, schöne große Räumlichkeiten. Und es ist so, dass ich, wie ich eben schon erwähnt habe, eigentlich der Ablauf oft so ist, dass ich, dass Schüler bei mir vor der Tür stehen mit einer Frage, mit einem Problem und wir gucken, was und wie ich da unterstützen kann. Und das kann ganz unterschiedlich sein, ob ich vermittle oder ob ich erstmal sage, lass uns doch erstmal kennenlernen und bleib mal hier bei mir und wir treffen uns jetzt mal regelmäßig. Somit habe ich dann einen Termin, einen regelmäßigen Termin in der Woche mit einem Jugendlichen, sage ich jetzt mal. Und dann gucke ich, wie ich weiter unterstützen kann. Also die Anläufe, wie die SchülerInnen zu mir kommen, ist halt sehr unterschiedlich. Ne? Entweder rufen die Eltern an und machen sich Sorgen oder die Lehrer kommen und sagen, da ist uns was aufgefallen, könntest du mal gucken. Und dann lade ich die SchülerInnen ein. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Die dürfen das selbst entscheiden, ob sie kommen und ob sie und was sie mir erzählen. Ich stehe unter Schweigepflicht und das macht oft die Türen offen für die SchülerInnen, weil die dann, also die müssen trotzdem erstmal ein bisschen mich kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Deshalb mache ich das schon, dass ich mich eigentlich immer erstmal vorstelle und dass ich dann regelmäßige Treffen mache. Und somit ist mein Terminkalender eigentlich so gefüllt, dass ich immer so Einzelgespräche und Termine habe, aber zwischendurch kommen halt auch immer wieder neue Anfragen rein. Und es kann natürlich auch passieren, dass mal irgendwas kommt, was mal eben schnell bearbeitet werden muss, weil es jemandem nicht gut geht und da eine schnelle Lösung gefunden werden muss. Und dann sind auch die anderen Termine dann auch hinfällig. Also es ist dann immer.
Das heißt, gibt es etwas, wo du auf jeden Fall hinzugezogen wirst als Schulsozialarbeiterin?
Ja, ich werde auf jeden Fall hinzugezogen, wenn es jemandem, einem Kind nicht gut geht oder einem Jugendlichen und da eventuell geprüft werden muss, ob das Kindeswohl gefährdet ist oder nicht. Und da bin ich dann auch mit bei, dass ich dann entweder sind die Kinder direkt vor der Tür und erzählen mir ihre Sorge und ihre Ängste oder das läuft über die Lehrer.
Das heißt, die Kinder veröffentlichen sich dann dahingehend, dass sie zu Hause eventuell geschlagen werden oder was wäre dann so eine
Kindeswohlgefährdung? Genau, das könnte sowas sein, ja.
Und da werdet ihr auf jeden Fall eingebunden.
Genau, richtig.
Okay. Wie ist das bei euch, Nadine? Welche, also ich würde gleich von dir natürlich auch gerne nochmal hören, wie sieht so eine typische Alltagssituation aus? Aber weil es jetzt gerade so schön passt, was ist bei euch der Punkt, wo du auf jeden Fall dazu geholt wirst?
Also ich werde auf jeden Fall dazu geholt, wenn Kinder in der Schuleingangsphase, also jetzt im Moment, einfach Schwierigkeiten haben, dem Unterricht, dem regulären Unterricht zu folgen. Das können ganz unterschiedlichste Gründe sein. Und dann kommen die Lehrer auf mich zu oder mir fällt es selber auf, weil ich beobachtend im Unterricht mit dabei bin. Und ja, dann gibt es speziell für diese Kinder ein Angebot, was sich jetzt über Konzentrationstraining bis zu grafomotorischer Förderung oder Wahrnehmungsförderung oder Psychomotorik, also die ganzen Bereiche, die nennt man ja jetzt ganz neu exekutive Fähigkeiten. Und schön, hört sich gut an, ne? Ja, so wird das jetzt genannt. Und genau, also diese ganzen Bereiche, die man so braucht, um dem Unterricht zu folgen. Ja, dann nehme ich die Kinder dann im Grunde mit oder helfe ihnen auch im Unterricht und ja, entwickle da im Grunde ein Förderband.
Okay. Das ist so etwas, wo du auf jeden Fall hin. Ist das denn auch so eine typische Alltagssituation oder wie sieht so dein konkreter Alltag aus?
Also mein Tag sieht anders aus als Steffis Tag, weil ich einfach auch einen Stundenplan habe. Ne? Mhm. Ich habe also meine 28 Stunden, die sind über die Woche verteilt und mein Dienst beginnt um 8 Uhr und Viertel nach 8 geht es dann mit den Kindern los und ich schreibe meinen Stundenplan selber. Das ist nochmal ein Unterschied zu den Lehrkräften, weil ich mit den Lehrkräften eben abspreche, Lehrerin XY, wer von deinen Kindern glaubst du, könnte jetzt von Konzentrationstraining profitieren oder auch andersrum gefragt, hast du Kinder, die was Spezielles brauchen? Ja, so. Das erstreckt sich dann natürlich auch auf die zweite Klasse. Ich starte dann im Schuljahr meistens mit den Zweitklässlern, weil die ja schon da sind und weil man die schon gut kennt. Und bei den Erstklässlern bin ich jetzt so in der Phase, wo ich jetzt anfange, mir die zu holen, wenn jetzt klar wird, nach 4 Wochen Schule, da und da brauchen die einfach noch eine Unterstützung. Und dann, ja, dann kommen die in ein Kleingruppensetting oder auch in ein Einzelsetting. Und dann machen wir verschiedenste Förderangebote. Da kannst du dir vorstellen, das geht von Kneten über Schneiden bis zu kleinen mathematischen Aufgaben. Aber es gibt bei mir auch des Öfteren einfach mal eine Spieleauszeit. Einfach auch, weil ja, Lernen soll auch Spaß machen.
Ja, spielt ihr dann?
Auch da gibt es alles
ein,
immer so Klassiker.
Ein Spiel, das alle wollen.
Klassiker. Mensch, ärger dich
Mensch,
nicht.
Ärger dich nicht.
Also es gibt so ganz klassische Spiele, die wir spielen. Viel Würfelspiele natürlich. Und aber im Moment wollen die Kinder ganz viel kneten. Die sind ganz wild. Ja, ja, die sind ganz wild auf Knete. Und ja, das wird dann auch an der Stelle einfach bedient, weil wir gucken eben, was brauchen die Kinder. Und dann versuche ich einfach auch die Angebote dementsprechend auszurichten.
Hast du noch eine Kollegin an der Schule direkt?
Nein, unsere Schule ist sehr klein. Wir haben... Wir haben 6 Klassen, wir sind jahrgangsgemischt, das ist auch nochmal besonders und wir haben nur 125 Kinder und dementsprechend habe ich keine Kollegin. Es gibt aber einige Schulen, die größer sind, wo die Sozialpädagogen in der Schuleingangsphase auch zu zweit sind.
Und du hast gerade gesagt, jahrgangsübergreifend, das heißt, ihr habt Klassen, wo dann von der ersten bis zur vierten alle... Also natürlich ja nicht im Verbund, weil nicht alle dasselbe lernen können.
Doch, die sind im Verbund.
Ah, die sind im Verbund, aber die kriegen verschiedene Aufgaben.
Genau.
Okay.
Genau,
ja.
Das ist ja im Grunde nur die didaktischen Unterrichtstools, die dann da abgestimmt werden müssen auf, ja, auf die Jahrgangsmischung halt. Ne?
Ja, verstehe ich. Steffi, du bist auch alleine an deiner Schule, ne?
Das ist auch richtig, ja.
Wie groß ist eure Schule?
Ja, wir können bis 250 Schüler aufnehmen, sind jetzt im Moment gerade ein bisschen weniger, aber ja. Und vielleicht nochmal, weil du gerade auch so Gruppenarbeit gesagt hast, also das gehört auch zu meinem Alltag. Ich mache eigentlich, seit ich an der Schule bin, immer im 7. Jahrgang eine Mädchengruppe und fange jetzt auch verstärkt damit an, das zu halbieren, halbes Jahr Mädchen, halbes Jahr Jungs. Die Jungs sind so ein bisschen vernachlässigt worden und die hole ich jetzt aber mit ins Boot und die brauchen das auch ganz dringend, die fordern das auch und deshalb bin ich da jetzt auch dabei. Und das ist mit der Jungsgruppe. Und das ist halt so ein bisschen 7. Jahrgang, es ist so ein bisschen Pubertätsfragen und
klingt spannend.
Was so alles dazugehört, zum Mädchen sein und so ein bisschen groß werden. Und das wollen die Jungs natürlich auch machen. Ja, aber wenn ich dann so ein bisschen an die Themen komme, worum es so ging bei den Mädchen, weil die verraten nämlich auch nichts, dann sind die manchmal so ein bisschen überrascht und brauchen manchmal so ein bisschen, ob sie das überhaupt mit einer Frau besprechen können oder wollen. Aber ich habe total viel positive Erfahrung, dass wenn man sich ein bisschen kennt und die wissen, wie ich so ticke, dann trauen die sich auch.
Ach, sehr schön.
Toll.
Ich Was sind so die Themen von Siebtklässler, männlich gelesenen Siebtklässlern?
Das können wir nicht verraten hier. Zu prekär.
Zu prekär, genau.
Naja, es ist, ich glaube, schon auch so diese typischen Fragen. Also es geht ja so darum, wie verändert sich mein Körper und wie verändere ich mich innerlich? Und das ist ja bei den Jungs. Das ist halt bei den Mädchen interessant und bei den Jungs natürlich auch. Nur da gehen halt, da geht man nicht so oft drauf ein. Ich glaube, die haben gar nicht so oft die Möglichkeit, das zum Thema zu machen.
Ja.
Und deshalb gebe ich denen den Raum und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht so gut.
Siebtklässler, Nadine, das dann was, die hast du dann gar nicht. Ne? Wenn du das so hörst, kriegst du manchmal Bock drauf auf so Siebtklässler?
Nein. Doch, also ich finde auch Siebtklässler toll. Kinder und Jugendliche sind sowieso immer toll. Ja, bei mir geht es nur bis zur 4. Klasse. Mhm. Allerdings haben wir an unserer Schule auch eine Seiteneinsteigerklasse und da kommen ja Kinder aus anderen Ländern, die auch dort schon schulpflichtig geworden sind und die dann im Grunde zu uns auch in die Schule kommen und dort dann Deutsch lernen. Und da ist es oft so, dass die auch um die Sprache einfach wirklich dann auch zu lernen, bevor wir sie weiter schicken können, sag ich mal salopp, auf die weiterführende Schule, dass die dann auch schon mal so 11 sind, ja, also schon oder auch mal 12. Das kommt nicht so oft vor, aber vereinzelt. Also wir haben auch schon den ein oder anderen Pubertätsschub, die reichen mir dann auch.
Okay. Ja. Das stelle ich mir besonders herausfordernd vor. Und das ist eine gute Überleitung, weil wir haben jetzt so ein bisschen gehört, wie euer Arbeitsalltag so aussieht und ich finde wirklich spannend, dass der wirklich so unterschiedlich ist. Das hätte ich, obwohl ich glaube, mich eigentlich ein bisschen auszukennen, dann doch gar nicht gedacht. Finde ich also super. Und jetzt wüsste ich natürlich gerne, oder ich glaube schon gehört zu haben, was euch da auch viel Spaß macht. Also wenn man euch beim Erzählen zuhört, merkt man, dass euch eure Handlungsfelder und eure Tätigkeit total Spaß macht. Und jetzt würde ich gerne nochmal hören, wann ihr euch denn auch besonders herausgefordert seht. Und ich habe im Vorfeld natürlich, um mich hier gut vorzubereiten auf unser Gespräch heute, nochmal ein bisschen schlau gemacht und bin ganz erstaunt darüber, wie unterschiedlich und verschieden eure Handlungsfelder doch sind. Und ich habe ein weiteres Gespräch geführt mit einer Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule, nämlich mit Katrin Klingebiel, die an der Grundschule Schützenstraße hier in Wuppertal tätig ist und auch für den Träger arbeitet, Steffi, für den du auch arbeitest, nämlich für Alpha e.V. Und ich finde, wir hören da mal eben rein, was sie als besondere oder was sie so zu besonderen Herausforderungen gesagt hat.
Und das sind so Sachen, das liegt einem dann manchmal in dem Magen, weil man doch mehr machen möchte, als man kann.
Ja.
Aber das geht halt einfach nicht und das ist schon eine große Herausforderung. Mhm.
Genau, also Katrin spielt da auch auf das an, was ihr vorhin schon mal hattet, nämlich halbe Stelle, ganze Stelle, alleine. Ne? Nadine, du bist alleine an einer kleinen Schule, aber trotzdem alleine. Du, Steffi, hast eine halbe Stelle und ihr könnt 250 SchülerInnen bei euch aufnehmen. Und Katrin beschreibt, dass eben eine große Herausforderung mitunter auch ist, dass da Sachen dann nicht bedient werden. Steffi, wie ist das für dich oder wie ist das für euch?
Ja, da schließe ich mich an. Ich meine, die Katrin ist meine direkte Kollegin beim Alpha e.V. Wir sehen uns auch sehr regelmäßig, tauschen uns auch viel aus. Das ganze Team und es gibt einfach Sachen, die man aus Zeitgründen gar nicht bearbeiten kann, die auch oder die warten müssen. Und dann ist es manchmal schwierig, weil das ja auch eine Dringlichkeit hat, oft in den Familien. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn man Ideen hat oder versucht, was auf den Weg zu bringen und das nicht angenommen wird, muss man das halt auch aushalten. Wenn es dann nicht so dramatisch ist, sage ich, dass es irgendwie eine Kindeswohlgefährdung ist. Und da bewegen wir uns oft so an der Grenze und müssen gut gucken, wie lange man das mittragen kann oder ob ich das dem Jugendamt melden muss oder nicht. Mhm. Was gibt es alles für andere Maßnahmen? Was können wir noch leisten und wie können wir die Familie noch unterstützen, dass das funktioniert? Und das finde ich schon eine große Herausforderung, das auch oft auszuhalten. Mhm. Weil man sieht, also man hat ja auch selber so Vorstellungen, also von dem muss man sich auch schon mal ganz schnell verabschieden. Also so wie meine Werte oder Einstellung, wie ich mein Leben oder meine Kinder erziehe, ist nochmal anders, als das natürlich andere Familien machen. Und das ist schon schwierig, das manchmal so mitzukriegen, wenn man da so gar nicht übereinstimmt. Und ja, und wenn es dem Kind aber eigentlich immer noch einigermaßen gut geht, aber dann muss man halt gucken, wie halte ich das eigentlich aus? Mhm. Und wie kann ich damit gut leben?
Das heißt, du hast dann einen Wunsch für ein Kind und siehst, das lässt sich nicht erfüllen. Und dann von deinen eigenen Dingen Abstand zu nehmen und es zu akzeptieren, das ist dann herausfordernd. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und eine große Schwierigkeit vielleicht, das auszuhalten. Ja. Nadine, wie ist es für dich? Also gibt es bei euch auch schwierige Situationen? Hast du schon Dinge erlebt, die dir im Gedächtnis geblieben sind als auch besonders herausfordernd oder schwierig?
Definitiv. Also wir haben auch Kinder, die die mitunter besonders verhaltenskreativ sind und die sind auch landen auch des Öfteren bei mir, gerade weil wenn einfach Kinder an einer Stelle bestimmte Auffälligkeiten zeigen, ist es oft so, dass sie im Unterricht auch nicht folgen können und dann da auch Dinge nicht mitbekommen, die ich dann mit den Kindern aufarbeite. Aber bei mir ist auch im Gegensatz zu Steffi, bei mir ist nicht in meinem eigentlichen Berufsfeld nicht Gefahr im Verzug. Dadurch, dass ich keinem Curriculum unterliege und da jetzt nicht steht, also die Kinder müssen unbedingt dann und dann schneiden können oder was auch immer können, ist jetzt nur ein Beispiel, bin ich da natürlich ein bisschen freier. Auch wenn mein eigener Anspruch natürlich ist, die Kinder gerade in ihren Vorläuferfähigkeiten und in ihren ganzen basalen Fähigkeiten auch möglichst auf ein Level zu kriegen, wo die gut dem Unterricht folgen können. Das ist aber so mein eigenes Ding. Grundsätzlich gibt es das natürlich nicht. Jedes Kind darf nach seiner eigenen Fasson oder nach seinem eigenen inneren Bauplan wachsen. Ne? Da habe ich einfach den Unterschied zum Lehrer, der natürlich ganz klar sagt, so eigentlich muss in Klasse 1 das und das sitzen, damit es dann in Klasse 2 weitergehen kann. Ja.
Aber was du ja bestimmt oder was ich mir vorstellen könnte, was du ja manchmal hast, gerade wenn es so um Einzelförderung geht oder auch kleine Gruppen, ich könnte mir vorstellen, dass sich Kinder dir manchmal mit Themen veröffentlichen, die sie vielleicht natürlich in der Klassengemeinschaft nicht so benennen können oder also gerade weil sie ja noch sich in Eingangsphase befinden, also es sind noch neue SchülerInnen. Was ist denn dann? Also wie geht's dann? Passiert sowas?
Ja, das passiert definitiv, weil ich auch viel Zeit mit den Kindern habe mitunter. Und die sind dann in einem Einzelsetting und wir sind da im Kollegium sehr stark miteinander unterwegs. Und wenn sowas vorkommt, dann spreche ich auch sofort mit den Klassenlehrern. Und dann schauen wir, was wir mit solchen Informationen, sei es geht jetzt in die Richtung, was die Steffi gerade gesagt hat, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder auch ganz andere Themen. Dann schauen wir einfach, wie wir damit umgehen und dann nimmt das auch Wege, die wir im Grunde gemeinsam dann gehen. Aber du hast recht, es kommt relativ oft vor, dass die Kinder Dinge erzählen, die dann im Grunde an anderer Stelle weiter verarbeitet werden müssen, weil es dann auch meinen eigentlichen Dienstbereich überschreitet.
Okay. Ja. Aber ich habe jetzt gehört, dass ihr bei schwierigen Situationen, das war bei euch beiden, also ihr besprecht euch dann, du wirst dazugeholt, zum Beispiel bei Kindeswohlgefährdung oder bei schwierigen Situationen. Ihr besprecht euch im Team und die Dinge werden dann so weiter vorangetrieben. Das heißt, in schwierigen Situationen könnt ihr da auf KollegInnen vor Ort, also auch wenn die nicht Teil eurer Profession sind, aber ihr seid da Teil eines Teams. Habe ich das richtig verstanden, Nadine?
Definitiv. Also ja. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich bin auch offiziell auch Teil des Lehrerkollegiums. Mhm. Man kann auch als Sozialpädagogin in der Schuleingangsphase Lehrerrat werden. Und ich habe da im Grunde die gleichen Aufgaben und Pflichten wie ein Lehrer. Und ich bin Teil des Kollegiums. Mhm. Ja, und da wir jetzt auch nicht so viele Kollegen an der Schule sind, wir sind ja sehr klein, wir sind nur mit 8 Stammkollegen, ist das natürlich auch alles sehr nah.
Ne? Klar, verstehe ich.
Genau.
Das heißt, aber das sind schon herausfordernde Situationen, kann ich mir vorstellen, auch wenn man dann um die Prozedere, die dann gegangen werden müssen, weiß und auch wenn man weiß, man trägt jetzt da nicht alleine die Verantwortung, aber man bringt ja was mit auf den Weg. Das stelle ich mir eben als besonders herausfordernd vor. Was ist es denn neben eine große auch Kreativität und man kann Einzelberatungen führen und Gruppenangebote machen, also ob nun Wahlbasal grundfördernd oder ne, zu psychosozialen Themen. Das klingt für mich als jemand, der auch immer Sozialpädagogin werden wollte, ziemlich spannend und interessant. Jetzt habe ich gerade schon gehört, okay, es gibt natürlich auch schwierige Situationen auch bei euch. Aber was macht euren Job besonders schön? Was würdet ihr sagen? Was ist das richtig Geile an eurem Job?
Also bei mir ist definitiv, was so richtig, richtig toll ist, ist, dass ich mit der sozialpädagogischen Kompetenz in die Schule komme und mit Lehrern zusammenarbeiten, die originär ja eigentlich ganz anders ausgebildet sind. Ja, das müssen die ein bisschen wollen, aber das tun die auch, die wollen das auch. Also ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und wir arbeiten wirklich richtig gut zusammen. Und es ist einfach ganz spannend, die unterschiedlichen Sichtweisen, also einmal diese Lehrersicht, die natürlich sehr leistungsorientiert ist, weil es einfach so zu sein hat. Ne? Mhm. Schule hat immer was mit Leistung und Noten und so zu tun. Und dann komme ich schaue aber doch auf andere Dinge, die Kinder betreffen. Und das ist toll, wenn sich das so nahtlos verquickt miteinander. Und das ist einfach schön. Und das richtig Tolle an meinem Beruf ist einfach, dass ich wahnsinnig viel Zeit mit den kleinen Kindern, mit den jungen Kindern verbringe. Und ich auch das Gefühl habe, dass gerade so diese Phase, wenn die in die Schule kommen, dass wir mittlerweile bei uns an der Schule so eine gute Arbeit gemacht haben, dass das nicht mehr angstbehaftet ist. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja, jetzt wird es irgendwie tragend und wichtig und das Spiel ist halt ist vorbei. Genau. Es wird alles ganz, ganz schlimm.
Auch hier gibt es noch Mensch, ärgere dich nicht.
Genau. Und dann kommt aber die Frau Polenz und macht irgendwie lustigen Spürkes. Ja. Und nein, Spürkes gibt es auch, aber auf jeden Fall. Lernen muss Spaß machen, aber das sind die total tollen Momente.
Ja. Das merkt man und das ist sehr authentisch, wenn man dir gegenüber sitzt, dass du deinen Job richtig, richtig gerne machst.
Ja, mache ich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich liebe diesen Beruf und ich bin froh, dass das in NRW dann auch 2018 entdeckt worden ist, dass das vielleicht eine gute Idee ist, weil in anderen Bundesländern gibt es das schon länger. Früher gab es das ja hier auch im Rahmen der Schulkindergärten. Mhm. Die sind ja, leider mittlerweile verpönt, obwohl ich schon viele Kollegen gehört habe, die sich die wieder herbei wünschen. Aber ich bin wahnsinnig zufrieden mit diesem Job, weil der auch sehr vielfältig ist. Der lässt viel Platz auch für eigene Ideen, weil du einfach auch sehen musst, dieses Arbeitsfeld gab es ja nicht. Mhm. Ne? Und als wir 2018 an die Schulen kamen, hatte man einfach die Gelegenheit, das selbst zu gestalten. Und das hat jede Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin an seiner oder ihrer Schule auch so getan. Und das war natürlich eine Riesenchance.
Toll. Ja, das klingt großartig.
Mhm. Ja.
Steffi.
Ja, ich schließe mich an.
Die schwärmt von ihrer Tätigkeit.
Steffi schwärmt jetzt auch. Ja, ich schwärme auch immer von meinem Job und werde auch manchmal so im Freundeskreis immer ein bisschen schräg angeguckt. Na, wie kann man denn so gerne zur Arbeit gehen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich liebe auch diesen direkten Austausch mit den Menschen. Mhm. Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder spannend. Ich meine, wir reden oft über Probleme, aber es entstehen auch immer Beziehungen. Und die können auch mal nicht so schön sein, aber meistens, also die meiste Erfahrung ist, dass es einfach auch gut ist. Die Leute sind dankbar und dass da jemand ist und unterstützt und hilft. Und also bei Jugendlichen habe ich jetzt auch gemerkt, ich sitze oft nur da und höre zu und bespreche das in meinem Team und sage, ich mache überhaupt gar nicht so viel. Und doch, du sitzt da und hörst zu. Mhm. Und da merkt man, dass das ganz oft nicht ist. Die kennen das gar nicht, dass da jemand sitzt und einfach nur zuhört. Und das reicht manchmal schon. Natürlich habe ich durch meine Fragen oder durch meine Ideen oder ne, so schon, dass ich da so ein bisschen vielleicht auch in eine Richtung gucke und denke. Aber somit habe ich die auch ganz oft bei mir sitzen und ganz lange. Und wenn ich dann sage, wäre das mal eine Idee, dass du vielleicht mal, dass wir mal einen Therapeuten suchen oder irgendwie sowas. Nein, das ist ja eigentlich ganz schön bei Ihnen.
Ah ja.
Nein, ich würde hier gerne hier bleiben.
Ich würde. Das kann ich verstehen.
Also es ist, also ich liebe das auch. Ich finde jeden Moment immer schön und ich finde das, ich bedanke mich auch immer bei denen, dass die so offen sind und so ehrlich sind und dass die den Mut haben, manche Sachen anzusprechen. Und auch wenn das manchmal sich am Anfang, also die Probleme auch nicht so schön anhören. Und wenn man aber dann ins Gespräch gibt und andere Leute noch mit einbezieht oder die Eltern, da entwickelt sich halt oft was. Und das ist einfach schön mit anzusehen. Das dauert manchmal und manchmal entwickelt sich auch nichts, aber irgendwie entsteht trotzdem was innerhalb dieser Zeit. Und ich bin jetzt 9 Jahre an der Schule und ich kenne viele Schüler schon so lange, Schülerinnen. Ne? Die habe ich dann mit 10 kennengelernt und die gehen jetzt von der Schule ab. Und das ist schön zu sehen, was aus denen geworden ist und was die jetzt vorhaben und wie der Weg so weitergeht. Und mit manchen habe ich tatsächlich auch im Nachhinein noch Kontakt, die immer mal wieder meist schreiben und mal kurz erzählen, wie es ihnen geht und was sie gerade machen.
Klasse. Und so. Ja. Und Nadine, ist das bei dir auch so, dass du manchmal noch mitkriegst, wie sich so Bildungsbiografien weiterentwickeln?
Auf jeden Fall. Wir haben des Öfteren Schüler im Haus, die entweder, wenn sie ein Praktikum suchen oder Boys and Girls Day wird gerne genommen, um dann in die alte eigene Grundschule zu gehen. Oder die uns auch einfach besuchen, wenn die einen pädagogischen Tag haben, die Lehrer. Und manchmal muss man dann auch schon, weil die verlassen uns ja, wenn sie 10 sind, also wenn es bei dir gerade losgeht, Steffi, und dann stehen die vor einem und sind irgendwie so 14, 15 und manchmal muss man schon auch ganz genau hin. Wer ist es denn jetzt eigentlich? Ne? Und dann hofft man, oh, auf mich fällt mir jetzt der Name ein. Aber manchmal geht's gut, manchmal auch nicht. Und ja, es ist immer sehr schön, also das auch zu sehen, wenn man die von so klein an einfach auch kennt. Und dann hat man nicht mehr ein Kind vor sich stehen, sondern einfach schon einen sehr herangewachsenen Menschen, eine Persönlichkeit. Und das ist schon auch, glaube ich, was sehr Besonderes in unserem Beruf, dass man Menschen auf einem der wichtigsten Wege in einer sehr wichtigen Zeit begleiten kann.
Und auch dazu hat die Katrin, also die hat zu dem Handlungsfeld was sehr, sehr Schönes gesagt. Das passt zu euch beiden und deshalb würde ich da gerne noch mal reinhören.
Es kommt immer wieder was Neues dazu. Also wenn ich die Arbeit vergleiche 2011 und jetzt, würde ich sagen, hat sich schon einiges geändert. Jetzt auch dieser Klassiker durch Corona und so ist was anders geworden, Atmosphäre auf dem Schulhof und so. Also man hat immer wieder was Neues, wo man sich schlau machen muss, wo man gucken muss, wo man nochmal einen neuen Fokus drauf richten muss und so. Also es ist nichts, hat nichts von Routine.
Das hat die Katrin gesagt und ich finde, das beschreibt auch schön, wie sehr sie ihren Job liebt und schätzt. Und das habt ihr ja gerade auch getan. Und sie schätzt eben besonders, dass es nichts von Routine hat. Und das höre ich bei euch auch, so diese Vielschichtigkeit in der Arbeit und die lange Begleitung von Kindern und dann von Jugendlichen, die einfach sehr wertvoll ist. Ne? Aber nun, ich sag mal, von Luft und Liebe und der pädagogischen Liebe alleine kann man ja nicht leben, ne? Und wir wollen ja junge Menschen oder andere, die sich interessieren für diese schöne Arbeit, ein bisschen orientieren. Und deshalb die Frage, wie ist es mit dem Geld? Es geht jetzt nicht darum, dass ihr hier eure Gehaltstüten auf den Tisch legt und wir mal gemeinsam nachzählen. Aber wie funktioniert das? Also wie wird sozialpädagogische Arbeit in Schuleingangsphase vergütet und wie Schulsozialarbeit? Also was ist da Phase?
Ja, in der Schuleingangsphase ist es so, dass wir ich habe das extra nochmal nachgeschaut, nach der Entgeltgruppe 10 TVL bezahlt werden.
Und das ist der Lehrertarif. Ne?
Genau, das ist der Lehrertarif. Und es ist halt so, dass du je nach Erfahrung, also wenn du ganz frisch vom Studium einsteigst, dann kommst du sicherlich auch erst in die erste Gruppe. Wenn du aber schon Erfahrungen auch gerade im Kontext Schule gesammelt hast, dann kommst du einfach auch in eine höhere Gruppierung und die Gruppen muss man dann eine verschiedene Anzahl an Jahren durchlaufen. Mhm. Es gibt insgesamt 6 Stufen und ja, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht das schlechteste Gehalt, was ich bisher verdient habe. Mhm. Also da habe ich in Kitas zum Beispiel einfach auch weniger verdient. Von daher ist das, ich komme da gut mit aus. Ich bin da zufrieden mit.
Okay, das heißt, man wird da eingruppiert und man wird eingruppiert in 11, hast du, glaube ich, gerade gesagt?
10. E10 TVL.
TVL. Genau. Und mit den Jahren verdient man dann sukzessive mehr, weil man in diesen Erfahrungsstufen steigt.
Ganz richtig? Genau, okay. Richtig.
Mhm. Genau. Also ähnlich wie beim TVÖD, beim Tarif, den wir haben, hier als öffentlich Beschäftigte, des Jugendamtes der Stadt Wuppertal auch.
Genau.
Okay. Mhm. Steffi, wie ist das bei euch?
Bei der Schulsozialarbeit, also ich glaube, dass da das auch, glaube ich, von Träger zu Träger unterschiedlich ist. Das kann ich, das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß, dass wir auch, also der Alpha e.V. angelehnt an den TVÖD mit in der Gruppierung ist und dass wir da auch, also ich weiß, in welcher Gruppierung ich es bin. Mhm. Ich weiß tatsächlich nicht, wo meine Kolleginnen sind und und wir steigen aber in unseren Stufen auch, ne?
Mit den Erfahrungsstufen.
Genau. Auch. Mhm. Also das kann ich da. Okay. Dazu auf jeden Fall sagen.
Das heißt, man kann den Leuten, die sich jetzt dafür interessieren und die natürlich auch wissen wollen, wie ökonomisch wertvoll ist das denn auch, raten, eben in der Stellenausschreibung zu gucken, wonach zahlt der Träger oder sind es Landesstellen oder sind es eben, in welchem Setting werde ich beschäftigt werden und dann sieht man ja in der Regel auch schon in der Stellenausschreibung, man kann das dann erfragen, ob nach TVÖD oder nach welchem Tarif dann bezahlt wird und dann kann man relativ einfach im Internet das recherchieren, was es dann aufgrund der eigenen beruflichen Erfahrung oder Alter und so weiter dann bedeutet. Letztendlich kann man, glaube ich, für alle Sozial- und Erziehungsberufe festhalten, dass man natürlich in der freien Wirtschaft in vielen Handlungsfeldern, Berufsfeldern deutlich mehr verdienen kann. Das ist ja ein großes Problem für diese Arbeitsfelder. Aber dass man dann da so eine grobe Orientierung hat.
Ja, also das muss und ist wahrscheinlich auch vielen bewusst, dass es einfach da im sozialen Bereich immer weniger ist.
Ich
habe mal tatsächlich mit Architektur angefangen zu studieren und habe mich irgendwann verabschiedet und habe gedacht, okay, ich mache jetzt das, wo ich drauf Lust habe und werde aber damit nicht reich werden. Aber mein Job macht mir Spaß. Glücklich bin ich auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, auf was für eine Stelle man sich bewirbt. Mhm. Die Landesstellen sind sicher, aber es sind andere Arbeitsvoraussetzungen. Ich ziehe diese freien Trägerstellen vor. Ich finde, für mich haben die mehr Vorteile, aber nicht mehr Sicherheit. Mhm. Und das ist eine Typfrage, was man da kann, möchte und überhaupt vielleicht auch familiär, was man braucht. Kann.
Ja, glaube ich. Genau, also die kommunale Schulsozialarbeit bei den Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe, die wird ja eben übers Land finanziert und das Land gibt das Geld in die Kommune. Aber, und das ist auch kein Geheimnis, weil es auch groß in der Presse war vor den Ferien wieder, dass diese Landesfinanzierung nicht auskömmlich ist. Das heißt, letztendlich müssten die Träger da drauf zahlen und wollen natürlich das auch nur zu einem gewissen Teil tun. Das ist verständlich. Und fragen dazu auch immer wieder die kommunale und die öffentliche, also die kommunale Politik an, inwieweit dann da auch finanziell durch die Kommune eingesprungen werden kann.
Also ich habe einen sicheren Arbeitsplatz, weil es eben tatsächlich ja eine Landesstelle ist und da steht nicht zur Debatte, dass das auch wieder eingestampft wird. Ganz im Gegenteil, also wir haben ja auch im Grunde Fachkräftemangel. Es gibt Schulen, die immer noch keine Sozialpädagogen in der Schuleingangsphase haben und dementsprechend sollen da Menschen
gefunden
werden, richtig, ja.
Und wir möchten mit dieser kleinen Podcast-Reihe unseren Beitrag dazu leisten. Mhm. Und deshalb bin ich total froh, dass ihr heute hier bei mir wart in der schönen Alexanderstraße. Und habe jetzt eigentlich zum Abschied nur noch eine Frage an euch. Und dann haben wir es nämlich hier heute geschafft. Die Stimme versagt auch schon. meine Frage wäre, was würdet ihr jungen Menschen oder von mir aus ja doch primär jungen Menschen so zurufen, die sich für eure Arbeitsfelder interessieren? Also so ein, zwei knackige Sätze, was würdet ihr denen raten? Was würdet ihr denen zurufen?
Wer beginnt?
Steffi beginnt.
Es ist ein toller Job.
Es ist ein toller Job.
Es ist oftmals emotional schwieriger Job. Man muss gut auf sich selber aufpassen. Man muss gut gucken, dass man Methoden findet, dass man gut auf sich aufpasst. Mhm. Aber es lohnt sich. So wie ich eben auch schon gesagt habe, jede Begegnung ist einfach besonders und ganz individuell und es macht einfach Spaß, ja, so nah und direkt mit Menschen zu arbeiten.
Ja, schön. Ich glaube dir. Nadine, was würdest du denn mir zuwerfen?
Also ich würde, wenn du so ein ganz junger Mensch bist und ja auch wahrscheinlich direkt von der Schule oder von der Uni kommst und vielleicht gar nicht ins Arbeitsfeld Schule möchtest, weil du so an deine eigene Schulzeit denkst, würde ich sagen, wirf das mal weg. Also, weil du bist jetzt auf der anderen Seite. Du darfst ins Lehrerzimmer. Oh, yeah. Spannend.
Endlich auf die Lehrertoilette.
Endlich. Das ist ein besonderes Erlebnis. Ich stimme dir zu. Nein, es ist einfach, man muss das vielleicht so ein bisschen hinter sich lassen, was man selber in der Rolle als Schüler so erlebt und erfahren hat. Und es ist einfach ein Bereich, Schule lässt sich gestalten. Und ich bitte einfach darum, dass sie auch gestaltet wird, weil das ist toll. Ja, man bekommt viele Formalitäten oder Regularia von oben, sag ich mal so salopp, aber nichtsdestotrotz lässt sie sich gestalten. Das fängt mit dem Klassenzimmer an, das fängt damit an, wie du deinen Unterricht einfach machst, wie du die Beziehung zu deinen Kindern aufbaust. Das ist ein großartiges Arbeitsfeld und ich kann der Steffi nur zustimmen, mit Menschen zu arbeiten und gerade auch mit jungen Menschen zu arbeiten, ist für mich einfach ein großer Beitrag zu unserer Gesellschaft und es ist immer wieder was ganz Besonderes.
Das finde ich, habt ihr schön gesagt, weil ihr beide man nimmt euch das beiden so ab. Das finde ich besonders schön. Und du hast gerade, Nadine, auch gesagt, dass man mit Menschen arbeitet und dass es ein toller Beitrag ist. Und deswegen würde ich das Schlusswort an die Katrin übergeben, die ja gar nicht hier im Raum ist, sondern nur zugeschaltet wird. Weil die hat nämlich auch was sehr Schönes gesagt.
Und dann, was ich vorher gesagt habe, das Gegenüber ständig ernst nehmen, ganz egal, womit es kommt. Ja.
Das Gegenüber ständig ernst nehmen. Ich bin ganz sicher, dass ihr das in euren jeweiligen Settings tut. Ich bin total begeistert von euren Handlungsfeldern und von dem Spaß, den eure Arbeit zu machen scheint. Und vor allen Dingen finde ich super, dass ihr uns heute ein bisschen mitgenommen habt in eure Schulen und in eure Settings. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und freue mich, wenn wir uns hier alle und alle da draußen wieder hören zur neuen Episode und sage herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
Danke. Tschüss.
SozialpädagogInnen arbeiten in vielseitigen Handlungsfeldern. Jugendämter, Kinder- und Jugendwohnheime, Gesundheits- und Sozialbehörden, Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen, Jugendzentren und Schulen. Überall dort, wo Menschen Unterstützung und Orientierung brauchen, sind sie im Einsatz. Der Zugang erfolgt meist über ein Studium an einer Universität, Hochschule, Fernuni oder vereinzelt auch als duales Studium. Voraussetzungen sind die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine fachgebundene Hochschulreife, zum Beispiel durch Berufserfahrung als ErzieherIn. Das Studium umfasst 6 bis 7 Semester Regelstudienzeit. Weitere Infos zu diesen Berufsfeldern und Gehaltsstufen sowie jede Menge nützlicher Links findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.